Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Hallo ihr Lieben da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zum Teil 2 unserer Retrospektive vom Brettspielwochenende. Ja, heute geht es weiter mit Twilight Imperium und dem Tag 3. Und dann gibt es auch eine Outro-Frage und die offizielle Verabschiedung. Viel Spaß, tschüss. Ja, und während all dieser vielen schönen Dinge, die da passiert sind, haben wir einfach Twilight Imperium gespielt.
Alles galt.
Genau.
Ja. Einfach den... Ja, Alex. 8 Stunden, ne? Knapp 8 Stunden haben wir gespielt, 7 Stunden 52 Minuten, sagt meine Tracking-App. Mhm. Und das haben wir ja eigentlich auch nicht bis zu Ende gespielt, ne?
Genau. Das wir haben ja dann, weil wir auch noch andere Sachen machen wollten und weil es dann auch schon halb vier war, ne, haben wir dann etwas gemacht, was also es gibt jedes Jahr ein großes Turnier von dem Twilight Imperium Podcast veranstaltet, Space Cats Peace Turtles. Und die haben letztes Jahr eingeführt in ihren Vorentscheidrunden, um das auch irgendwie so ein bisschen handelbar zu machen, damit es nicht vollständig eskaliert, dass nach 8 Stunden ein Timer greift und dann wird die laufende Runde zu Ende gespielt, also bis zur Agenda-Phase. Und wenn dann einer 10 Punkte hat, ist das Spiel ja sowieso vorbei. Und falls nicht, wird alles quasi wieder auf Anfang gesetzt, als ob man jetzt weiterspielen würde. Also jeder hat alle Planeten zur Verfügung und die Ressourcen.
Dann nochmal 8 Stunden.
Genau, dann nochmal 8 Stunden. Genau, nee, dann werden einfach öffentliche Aufträge der Stufe 1 aufgedeckt, so lange, bis nur noch einer den werten kann. Wenn zwischendurch keiner irgendeinen werten kann, dann wird einfach der nächste aufgedeckt und so fallen dann immer mehr Leute raus. Das wird dann eigentlich mit denen gemacht, die dann die meisten Punkte haben, also die punktgleichen Führenden. Wir haben es einfach alle gemacht, so ein bisschen alle noch dabei zu sein. Genau, also eine Verkürzung des Spiels, die man auch so empfehlen kann, also für alle, die das immer spielen wollen und irgendwie sagen, dass das so ein Open End ist, gefällt uns nicht, dass das so völlig eskalieren kann zeitlich, ist das eine Variante, die man machen kann. Die funktioniert, finde ich, gut und die ist auch nicht total glücksabhängig am Ende des Tages. Also gewinnt dann in der Regel doch der sich so ein bisschen besser aufgestellt hat im Verlauf des Spiels. Genau. Wir hätten es, wahrscheinlich hätte die letzte Runde noch mal so 1,5 Stunden gedauert und das war uns dann einfach zu spät und stehen lassen. Am nächsten Tag wollten wir auch nicht, weil wir wollten ja noch andere Sachen spielen.
Aber da mussten sie dich ja handicappen bei dem Spiel, gell? Da mussten sie dich 2 Fraktionen am Schluss spielen lassen, damit sie überhaupt noch irgendwie hinterherkommen.
Ja.
wobei ich sagen muss, dass mir diese letzte Runde tatsächlich gefehlt hat. Also ich hätte sie gerne gespielt, weil wir haben, glaube ich, 2 Kämpfe im Spiel gehabt oder 3.
Ja, es war echt überschaubar.
Und genau. Das lief cool ja alles. Also es eskalierte ja immer weiter, es baute sich immer mehr Truppen auf und es kam eben genau dieser Zeitpunkt, wo es heißt, okay, jetzt nächste Runde geht's auf die Fresse. Und dann guckt man auf die Uhr und sagt, scheiße.
Ja. genau, am Endeffekt hätten wir einfach früher anfangen müssen.
Ja.
Also wenn ich das ARL spiele, dann spielen wir in der Regel, starten wir so um 10, treffen wir uns, bauen auf und spätestens um 11 hat jeder seine Strategiekarten gewählt und es geht los. Und dann funktioniert das, dann kann man das auch einfach spielen, bis Ende ist. Ja, aber wir haben das halt erst um 18 Uhr angefangen und das war dann einfach etwas ungünstig. Also
ja, hinzu kam ja auch, dass das Petros erste Partie war.
Genau.
Und meine zweite oder meine allererste in Präsenz und ansonsten meine zweite und
von Nils auch die erste.
Nils auch die erste, genau. Das, wobei ich fand, man, es ging trotzdem sehr gut. Also wir konnten trotzdem relativ schnell spielen.
Ja, das fand ich auch.
Was ich gut fand.
Hat gut funktioniert. Genau, da ist ja der Axis zwischendurch ausgefallen. Dem ging es dann zwischendurch nicht so gut. Migräne und so weiter. Dann musste ich dann 2 Leute spielen. Das war lustig.
Das find ich, hast du aber auch sehr gut gelöst, weil Dirk wechselte dann immer, wenn dann, also Dennis war ja so ein bisschen der fliegende Händler bei uns am Tisch, ne? Also der hat ja die Ghosts gespielt. Wer das Spiel kennt, weiß, die Ghosts sind überall und können halt durch Wurmlöcher fliegen und sind überall auf der Map und ja, können allen auf den Sack gehen oder auch nicht. Und bei Dennis war das halt so, und ich habe das halt echt gefeiert nachher. Das, egal, was du gemacht hast, du warst irgendwie dran und sagst, ich gehe jetzt in, pass mal auf, wenn du jetzt das machst, dann mache ich hier, dann pass auf, dann ich kann dir hier dafür sorgen, dass du da, ja, okay, alles klar, ich guck mal. Dann machst du den nächsten Zug, pass auf, wenn du das machst. Ne?
Das war schon geil.
Ja, das war schon so richtig geil. Der hat das auch richtig so wie du sagtest, Simon, bei Root, der taucht dann so richtig in diese Rolle ein. Und der ist dann wirklich ein, immer, ja, ich will ja hier auch die Völker untereinander verbinden und möchte hier, dass wir alle hier gut klarkommen und so, ne? Und dann kam es eben zu diesem Zeitpunkt, wo dann Dirk sich spalten musste. Und dann sagte Dennis, ja, Dirk, pass mal auf so und so. Und dann Dirk eiskalt, ich bin nicht der Dirk. Ich bin der Axel. Und dann hat er den Platz gewechselt und vor allen Dingen, wenn er dann Entscheidungen gegen dich getroffen hast. Also ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ich hatte sehr viel Vergnügen, das zu sehen.
Vielen Dank. Ja, ich war dann auch mit mir selber benachbart. Ich musste wirklich aufpassen, mich nicht selber gewinnen zu lassen mit der anderen Fraktion.
Ja.
Hat dann aber mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Genau, wir haben mit Erweiterung gespielt. Mit der Prophezeiung der Könige-Erweiterung. Ja, weil ich das halt habe und ich das auch nur damit spielen möchte. Ja, müsstet ihr jetzt sagen, ob ihr das Gefühl hattet, dass es zu viel war an Kram oder ob es okay war?
Also wir haben es ja über zwei Tische gespielt, was ich auch gut fand, dass man zwischendrin auch keine Thrombosespritze brauchte, sondern man hat dann zur Agenda-Phase und zum Strategiekartenziehen sind alle an den nächsten Tisch gewechselt und haben dann da eben die Karten gewählt und die Agenda-Phase abgehandelt. Und ich finde, ich meine, wir haben es immer so gespielt, ne? Also auch wenn wir so bei TTS gespielt haben, ich habe es noch nie ohne Erweiterung gespielt. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was dann wegfallen würde. Aber mir ist es auch nicht zu viel. Also im Gegenteil, ich finde es eigentlich genau richtig.
Ja. Cool.
Also klar, es ist viel Holz, man hat viele Möglichkeiten. Im Endeffekt haben wir viel zu wenig gekämpft. Man hätte nachher vielleicht noch viel mehr kämpfen können oder müssen, aber das war bei mir und Nils, der mir benachbart war, dem Dirk dann irgendwann in sein Heimatsystem eingefallen ist und ihn da von hinten durch die Brust ins Auge quasi ausgeschaltet hat, mehr oder weniger. Da hatten wir halt immer so demokratische Abkommen, pass auf, wir gegen den Rest. Und dann hatte Petros auf einmal seine riesen Armada da mit seinen zwei Warsons rumstehen und das ganze Brett war auf einmal gelb. Und überall war Petros mit seiner Riesenarmee, wo man dann da gucken musste. Und es kam aber nie zu dieser vollen Eskalation. Also ich hatte dann nachher irgendwie, weiß ich nicht, 19 Fighter da rumfliegen als Soul-Fraktion und ja, das Brett war am Ende auf jeden Fall richtig gut voll.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, so ein paar lustige Kämpfe hatten wir. Das Heimatsystem von Nils, das konnte ich ihm unter dem Vorwand klauen, weil er ja auf Mekkator sitzt und da mit der Imperiumskarte auch Punkte machen könnte, waren dann alle der Meinung, okay, wir können dem Nils ruhig da jetzt in die Parade fahren. Und eigentlich wollte ich, dass er sein Heimatsystem wieder zurückerobert, da hat mir nämlich einen Punkt beschert, aber das hat er dann leider grandios ist das in die Hose gegangen und hat einfach so schlecht gewürfelt. Seine gesamte Flotte dabei verloren. Das ist so ein ganz typischer Twilight Imperium-Moment.
Und ganz typisch war ja auch, wo wir sagen mussten, da wäre das Spiel für einen von uns auch schon ganz schnell vorbei gewesen, als in der Agenda-Phase das Gesetz rauskam, dass alle Schiffe in Wurmlöchern zerstört werden. Das ist natürlich die Karte, um die Ghosts einfach mal vom Spielbrett zu rasieren. Es wäre auch durchgekommen. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden, haben dann gesagt, komm, damit Dennis halt auch noch mitspielen kann, dass wir uns da jetzt nicht dafür entscheiden, aber wenn man jetzt knallhart eiskalt gespielt hätte in einem Turnier oder so, dann ist genau das diese eine Karte, mit der man die Ghosts halt einfach in der Regel komplett auslöschen kann.
Ja, dazu muss man sagen, wenn man Ghosts spielt, es gibt nicht nur eine Agenda-Karte, die so ist. Überraschenderweise sind da eine ganze Reihe Agenda-Karten drin, die den Ghosts ganz fies in die Parade fahren. Die in der Regel dann auch einfach immer gewählt werden.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen. Ansonsten ist es leider auch keine besonders starke Fraktion. Naja, aber ja, das haben wir dann durchgehen lassen, dass er nicht raus war. Das, ich fand es sonst auch eine coole Erfahrung. Endlich mal wieder in so einer großen Runde am Tisch gespielt. Trotz vielen Erstlingen dabei hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja. War für mich auch eins der Highlights, dann in so einer großen Gruppe so ein langes Spiel zu spielen. War dann schade, dass Axel ausgefallen ist, aber
ja, definitiv.
Hat es auf jeden Fall gut vertreten und
vielen Dank.
War sehr cool.
Genau, und das war dann irgendwann auch vorbei und damit war auch der ganze Tag dann vorbei. Aufgeräumt habe ich es dann am nächsten Morgen, da war ich dann zu müde für. Nur eine Stunde morgens aufgeräumt oder so. und dann war auch schon Tag 3, ne? War schon fast vorbei.
Und das war halt schlimm, irgendwie Sonntagmorgen aufstehen fand ich richtig doof.
Ich auch. Ich wollte unbedingt noch schlafen.
Das hat man ja kaum angemerkt.
Genau, dann während wir nämlich auf dich gewartet haben, Patrick, weil wir ja mit dir dein Village of Demons spielen wollten, haben wir dann einmal Sheriff von Nottingham gespielt, der Axel, Dennis, Simon und ich. Ne, Simon?
Ja. War auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, einmal zu sehen, wie vertrauenswürdig Dirk und Dennis und vor allem der Axel sind. Ja, also es wurde gelogen schon vor dem ersten Kaffee, dass sich die Balken biegen.
Ja, es ist so ein reines Lügespiel, ne, am Ende des Tages. Ist ja auch, glaube ich, gar nicht so bekannt, ne? Sheriff von Nottingham.
Ich glaube, da gibt es ein anderes mit, wo das Gleiche ist, wo man irgendwie seine Sachen über die mexikanische Grenze schmuggeln will.
Ah, okay.
Also im Prinzip, man ist ein Händler und will seine Waren zum Markt bringen und bekommt halt am Anfang jeder Runde Karten auf die Hand, kann dann noch Karten austauschen und dann packt man eine beliebige Anzahl Karten in seinen Beutel und möchte dann halt durch das Stadttor nach Nottingham und da steht halt dann der Sheriff, der wechselt jede Runde zwischen den Spielern und dann geht halt die Verhandlerei mit dem Sheriff los. Der fragt dann erstmal, was im Beutel drin ist. Dann muss ich halt angeben, was für Waren ich mitnehme. Ich darf aber immer nur eine Ware angeben. Also auch wenn ich jetzt mehrere verschiedene drin habe, darf ich nur eine Ware deklarieren. Und der Sheriff muss dann halt entscheiden, ob er mir glaubt oder nicht. Ich habe die Möglichkeit, ihm Bestechung anzubieten. Er hat die Möglichkeit zu sagen, oh ja, also für 10 Silberstücke könnte ich einmal drüber wegsehen. Dirk hat jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ja, bei dem sollte ich aber schon mal reingucken und ich biete dir Geld dafür, wenn du das machst. Und so versucht halt jeder irgendwie möglichst gute Waren an seinen Stand zu bringen und natürlich auch mal was zu schmuggeln. Und ja, ich fand es echt cool, vor allem weil halt jeder gelogen hat. Dirty Dirk hier klammheimlich geschmuggelt hat, wie ein großer.
Ja, trotzdem verloren.
Dennis hat natürlich nie geschmuggelt, der war rein ehrlich. Also, ja.
Klar,
würde sowas nie tun.
Ist ja nicht hier. Der hat ganz sauber, der hat nur Brot verkauft.
Immer nur Brot.
Und ein bisschen Käse oder so.
Ja. Nee, genau. War ein witziges Spiel zum Warmwerden morgens, finde ich.
Ja. Braucht man auf jeden Fall auch die richtigen Leute für. Also mir fällt so ein Spiel schwer. Ich bin da nicht gut drin in so einer Art Spiel. Aber mit den richtigen Leuten drumherum ist auf jeden Fall dann eine lustige Erfahrung. War auf jeden Fall ein cooler Warm-up-Zock an dem Sonntag. Genau, und während wir dann Village of Demons gespielt haben, da haben wir ja jetzt schon alles irgendwie zugesagt, wurden an anderer Stelle Zombies geschlachtet, ne?
Oh ja.
Oder wir haben uns schlachten lassen, besser gesagt. Ja, wir haben Zombieside Black Plug gespielt, war auch wieder ein typischer Fall von ewig nicht gespielt, ach, Regeln habe ich schon noch im Kopf. Ja, hat so semi geklappt, aber ja gut, es waren eigentlich im Endeffekt Kleinigkeiten. Axel hat das Spiel auch noch auf dem Schirm, von daher konnten wir eigentlich relativ schnell nachher einsteigen, haben dann allerdings eine Kleinigkeit bis zum Ende übersehen, haben es uns wieder mal etwas schwieriger gemacht.
Sehr löblich.
Ja, genau. Also einfach kann ja jeder. Genau. Nee, aber es war tatsächlich so, dass wir am Ende keine Chance hatten. Wir haben das Szenario gespielt, wo wir den Totenbeschwörer, das Labor des Totenbeschwörers aufspüren müssen und dann den Totenbeschwörer und seine Bestie töten müssen. Das Problem ist, die Bestie ist mit einer Waffe, die im Grundspiel enthalten ist, nicht tötbar. Also man braucht das Drachenfeuer, um die Bestie zu töten. Das heißt, man braucht eine Fackel und ein Behältnis mit Drachengalle. Und dieses Behältnis wirft man auf den Boden, dann entsteht da eine Pfütze. Und dann wirft man eine Fackel drauf und alles auf diesem Feld geht in Flammen auf und zerfällt zu Staub. So gut in der Theorie. In der Praxis sah es eher so aus, dass die Zombies uns hart den Arsch versohlt haben. Und jetzt war wirklich so in der vorletzten Runde, ja, wir können das noch schaffen. 3 Spielzüge später waren von 4 Helden noch 2 übrig. Und dann, ja, also es waren quasi keine Miniaturen mehr in der Schachtel. Es war alles auf dem Brett. Es war so, okay, alles klar. Wir spielen das jetzt noch zu Ende.
Sehr tapfer, ja. Sehr löblich.
Aber Zombieside Black Plague für mich die beste Variante von allen. Also auch, weil die Regeln da nochmal ein bisschen angepasst sind und die Playerboards auch cool sind. Und klar, Mittelalter-Thema, Fantasy. Einzige, was ich noch nicht gespielt habe, ist die Alien-Version. Die habe ich noch nicht gespielt. Und jetzt hatten sie ja diese Western-Geschichte da im Kickstarter gehabt. Weiß ich nicht.
Alles Alien egal, nicht. Jetzt kommt Marvel demnächst.
Ja, genau, jetzt kommt Marvel demnächst, aber da bin ich raus. Mir reicht das Mittelalter-Ding, das Alien-Ding hätte mich vielleicht nochmal getriggert so ein bisschen, aber Mittelalter reicht mir eigentlich, weil es gibt so viele Fan-Missionen, die dann geschrieben wurden und da kann man schon viel Spaß mit haben.
Cool. Simon, du auch, hattest auch Spaß?
Ja, ich hatte auch meinen Spaß. Das war jetzt für mich wirklich das erste Zombieside. Ist jetzt normalerweise nicht so die Art Spiel, was ich jetzt bevorzugt spiele, aber ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß, gegen die Übermacht an Zombies anzutreten und da ein bisschen rum zu experimentieren mit meinem Bogenschütze. Der hat schon ordentlich weggekillt am Schluss, aber es war halt einfach zu wenig. Wir waren halt einfach unterlegen. Ich glaube, Nils mit seiner Powernonne hat auch noch ordentlich aufgeräumt.
Das war das Beste.
Die Powernonne.
Wenn die Nonne zum Einsatz kam, ja, jetzt sind sie alle platt.
Okay. Ja. Das ist auch so ein trashiges Spiel, ne, wenn es da ist.
Voll. Ja, voll. Ja. Absolut. Also von vorne bis hinten und vor allen Dingen ist es auch echt so ein, ja, man muss ein bisschen mal drüber nachdenken, wo man jetzt hinläuft, aber es ist auf jeden Fall keine Strategie, die Zombies halt wegzuklatschen. Also du musst halt definitiv irgendwie versuchen abzuhauen und deine Ziele zu erreichen, weil alle Zombies vom Brett zu hauen, das kriegst du nicht hin. Also das ist auch so angelegt. Ne? Und wenn du dich dann halt, so ein bisschen die Kritik, die ich immer daran habe, wenn du dich einmal falsch entschieden hast, dann kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen. Weil die Chance ist ja hart glücklastig nachher, weil du mit Würfeln halt einfach kämpfst, ne, und entweder triffst du halt oder triffst nicht.
Ja,
es ist nachher, wenn ich einmal so ein bisschen wie bei Andor, wenn du dich falsch entschieden hast, dann wird das aber auch so bestraft, dass du das Ding dann wahrscheinlich auch verlierst.
Okay. Aber dann gehst du halt auch episch unter mit alle Zombies auf dem Brett.
Richtig.
Ist dann auch okay.
Danach räumst du dann erstmal 20 Minuten wieder alles ein.
Sehr schön, doppelte Strafe dann in dem Fall.
Genau.
Ja, dann war das vorbei und Village of Demons war auch vorbei. Während wir unsere Feedback-Runde mit Patrick hatten, habt ihr Paper Dungeons gespielt, ne? So locker flockig beim Mittagessen auf der Terrasse.
Da haben wir dann festgestellt, dass draußen die Sonne rausgekommen ist und bevor ich meiner Frau dann sagen muss, dass ich das ganze Wochenende keine Sekunde draußen war, habe ich gedacht, komm, das spielen wir mal auf der Terrasse draußen.
Original O-Ton, Simon.
Ja.
Das war der einzige Grund, um an die Luft zu gehen.
Ja, eigentlich. Damit
er keinen Ärger kriegt.
Damit meine Frau nachher nicht sagen kann, hier.
Du bist ja bekloppt.
Ja, Paper Dungeons ist halt ein Kickstarter gewesen, in der Spieleschmiede gewesen. Von Grimmspire hat ja ein Roll-and-Ride-Spiel. Für mich wirklich. Ja, absoluter No-Brainer gewesen damals bei der Kickstarter. Spielt sich irgendwie auch easy runter, ne? Also wenn man alle Regeln dann parat hat, und dann ist das wirklich, du hast deine Ziele, jeder malt sich seinen Dungeon auf, oder jeder hat seinen eigenen Dungeon vor sich, der wird einmal am Anfang gebaut, über zufällige Karten, die gezogen werden, dann werden die Bosse platziert auf diesem Dungeon und dann hast jeder kann sich dann einen Zugang aussuchen, auf den er seinen eigenen Dungeon betritt. Man spielt also alles parallel und dann muss man halt versuchen, hat man noch einen Charakterbogen auf diesem, neben dem Dungeon, wo du dann deine Heldengruppe von 4 Helden leveln kannst und kannst Gegenstände herstellen, kannst Heiltränke herstellen. Genau, und dann bewegst du dich einfach per so Strichzeichnung durch diesen Dungeon durch, musst es halt schaffen, bis zu dem Boss zu gelangen, um den einmal zu durchqueren, damit du dann gegen ihn kämpfen kannst. Und ja, der Kampf funktioniert einfach so, dass geschaut wird, wer hat die meiste Stärke gesammelt. Das geht über Aufleveln oder Zusatzgegenstände, die dann bei dem Boss zusätzliche Stärke geben. Und dann guckt man einfach, wie hoch ist die Stärke und dann gibt es je nach Stärkenhöhe dann nochmal Zusatzpunkte und Schaden, den man bekommt. Und am Ende hat man dann, genau, es wird ein Würfelpool gebildet, man würfelt die Würfel und jeder muss sich 3 von den Würfeln aussuchen, die er dann nutzen darf. Genau. Das ist eigentlich, ja, macht immer Spaß, kann man in einer riesen Gruppe spielen, wenn man will, gibt in dem Sinne keine Spielerbegrenzung. Und ja, ist immer witzig. Einzige Interaktion ist, dass man, wenn man einen Diamant lootet, dann ist er für alle weg. Das ist so ein bisschen der einzige Interaktionsfaktor, wo man dann sagen kann, nee, der ist jetzt weg. Und das geht dann auch wirklich so, wer am schnellsten gemalt hat. Ne? Also wenn du schnell malst, so, der ist weg. Dann bist du der Erste und dann, ja.
Okay, wie lange hat das? Das hat nicht lange gedauert, 1/2 Stunde oder sowas, ne?
Ja, genau. Also mit Regelerklärung haben wir nachher, glaube ich, trotzdem 1 Stunde dran, okay. Ne? Weil man auch da dann doch nochmal genauer in die Regeln gucken musste oder ich. Weil das ist halt echt so, das ist halt so dieser typische Fall, ach ja, kleines Run-Ride, komm, das kriege ich auch wieder so. Und da muss man aber doch nochmal nachlesen an der Stelle und hier nochmal gucken. Und ja, dann haben wir die erste Proberunde gespielt, alle den Dungeon weggeschmissen und dann haben wir richtig losgelegt.
Cool. Nicht schlecht. Ja, und dann ging es, dann habe ich mich breitschlagen lassen. Dann hieß es, hier, Dirk, guck mal, ich spiele jetzt The Great Wall nochmal. Wir wissen das jetzt, wie es geht. Das ist ganz schnell gemacht. Dauert gar nicht lange, das Spiel. Steht noch da. Auf geht's. Was für eine Lüge. Gefühlt den ganzen Resttag damit verbracht, diese Mauer zu bauen und die Mongolen zurückzuschlagen. Patrick.
Ja.
Was sagst du dazu?
Es war... ja, es waren 4 Runden. 3 Runden waren echt akzeptabel, sage ich dazu. Also die hatten echt Bock gemacht. Das lief alles sehr, ja, sehr schön, alles so runter. Man hat jeder halt so seine Aktion gemacht und dann waren die anderen schon irgendwann auch ungeduldig von unten, weil wir wollten ja noch andere Sachen spielen. Das hat sich gezogen und gezogen und irgendwie wollten wir noch, komm, die letzte Runde, wir sind jetzt alle drin. 20 Minuten.
Genau.
Haben wir dann auch gesagt. 20 Minuten. Ja. Also irgendwie hat diese letzte Runde irgendwie so arg gezogen, dass ich bis dahin, zu diesem Zeitpunkt, war ich richtig überzeugt von dem Spiel. Ich hätte gesagt, ich kaufe mir das sofort, gib mir alle Erweiterungen mit hier, ich nehme das so, wie sie ist. Aber nach der letzten Runde war ich echt am Überlegen, ob es das Spiel ist, was ich mir davon erhofft hatte, irgendwie bevor ich damit das gespielt hatte. Ich fand es eigentlich, an sich finde ich es cool, aber ich hoffe, das lag jetzt irgendwie an uns, dass es so lange gedauert hat.
Ja, ich teile deine Einschätzung da. Ich befürchte, es lag nicht an uns, ehrlich gesagt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir so übermäßig, also vielleicht ist 5 auch einfach zu viel, das ist ja die Maximalbesetzung, dass es dann dadurch einfach zu lange dauert. Ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass in der letzten Runde noch irgendwelche großen Entscheidungen, die irgendeine Aussage dann irgendwie gemacht haben. Also das Bezeichnendste für mich war, ich habe die letzten 2 Runden gefühlt keine Dinge mehr getan, die mir Punkte gemacht haben und am Ende trotzdem dann mit 50 Punkten Abstand zum nächsten gewonnen. Und das war komisch. Also, weil ich hatte am Anfang mich für eine entschieden, also man kriegt am Anfang, kann man sich 2 so Berater ja aussuchen, und davon muss man einen dann nehmen, der einem so eine Grundstrategie quasi vorgibt und dann noch so eine andere Karte, und da habe ich eine Kombi gehabt, die sehr begünstigt hat, in Truppen zu investieren, um die Mongolen zu besiegen, Und da kriegt man dann am Anfang ja auch so ein paar Boni, aber dadurch nimmt man an anderen Aktionen halt relativ wenig teil. Also ich hatte halt irgendwie kaum Einkommen, was die anderen dann irgendwie alle ganz gut hatten. Ich konnte zwar immer quasi kostenlos Truppen produzieren, aber das war auch cool am Anfang. Aber in der dritten Runde dann gefühlt hat mir das nichts mehr gebracht. Aber dadurch habe ich dann trotzdem am Ende noch so viel Mongolenkarten abräumen können, um nochmal richtig viel Punkte einzusammeln. Das war irgendwie komisch.
Also ja, eine Stunde. Dein Vorteil war ja, dass du am Anfang die ganzen Bogenschützen auch bringen konntest und uns die Plätze weggenommen hast. Dadurch hast du am Ende auf jeden Fall, das war ja eine der Siegbedingungen auch, wer für jeden Bogenschützen auf den höchsten Türmen, und wir hatten alle Türme gleich hoch, wurde dann 7 Punkte vergeben oder sowas nochmal.
Ja, dafür habe ich 42 Punkte bekommen, weil ich alle 6 Bogenschützen hatte. Aber ich habe zum Beispiel nur einen Mauerteil gebaut. Es gibt eigentlich auch ganz viele Punkte. Naja, es war so ein bisschen antiklimatisch irgendwie. Also hätte auch noch 3 Runden schon vorbei sein können. Ja. Also sehr kleinteilig.
Ja, die letzte Runde wusste ja jeder, was er machen will eigentlich. Wurde einfach nur noch hingestellt. Okay, ich mache jetzt eh keine Punkte mehr. Gucken wir einfach, dass wir noch überleben, und dann war es gut. Ja. Ich hatte leider eine sehr unbegünstigte Kombination und trotzdem dieselbe Strategie gefahren wie du. Lief am Anfang ja auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Zweiter oder Dritter wurde am Ende, aber ich wusste aus der ersten Runde von uns, dass es sehr schnell vorkommt, dass die Mongolen uns überrennen und wir dadurch sehr viel Minuspunkte sammeln, was wir durch Qi ausgleichen können. Also hatte ich zufällig was auf der Hand, was mir einen unendlichen Qi-Wachstum quasi gebracht hat. Aber es kam nie dazu, dass ich das dafür nutzen konnte. Leider konnte ich mein Qi nicht so effektiv nutzen, wie man es sich vorgestellt hat.
Ja, dadurch, dass wir beide diese militärische Strategie gefahren haben, war eigentlich immer genügend Zeug da, um die Mongolen abzuwehren. Was uns gleichzeitig auch irgendwie da Punkte beschert hat und auch irgendwie hier und da mal ein paar Ressourcen. Und das war am Anfang auch okay, aber währenddessen haben die anderen halt woanders Ressourcen gesammelt, und das war auf jeden Fall dann deutlich, deutlich stärker. Naja, würde ich auf jeden Fall, ich war auch ähnlich wie du. Am Anfang des Spiels habe ich meinem Sohn noch geschickt eine Audio-Nachricht: das ist ein super cooles Spiel, wird dir auch total gefallen. Ich habe es so ein bisschen mit Champions of Midgard nämlich verglichen, Alex. Weil es ja auch so diesen Ansatz hat, hier so ein bisschen kooperativ an einigen Stellen, diese Trolle abwehren, und du kriegst halt auch Schande, wenn du das nicht machst. Aber hinten raus wird zu viele Mechanismen zusammengeworfen, hatte ich das Gefühl. Zu kleinteilig vielleicht. Aber vielleicht muss man es auch nur noch mal spielen in einer kleineren Runde. Vielleicht geht es dann besser.
Aber ich weiß,
hätte man lieber mal Champions gespielt, haben wir nämlich auch nicht gemacht.
Genau.
Ich weiß aber nicht, ob eine 4-Spieler-Runde besser wäre, weil dann spielen wir eine Runde länger.
Ja, das ist richtig.
Ja, das war auch echt, da war ja dieser Wonderlands-War-Effekt andersrum bei euch. Dass wir ständig hochgekommen sind. Und? Wie sieht's aus? Aber das war auch so, ich habe das Spiel auch gesehen bei euch auf dem Tisch und dachte auch so, das sieht nach ganz, ganz viel Gehirnschmalz aus irgendwie.
Ja. Also mich hat es irgendwie gar nicht gereizt. Ich habe mir es mal angeguckt, wo es aufgebaut war, und habe noch überlegt, ob ich mit einsteige. Aber mich hat es irgendwie so gar nicht getriggert.
Also die Grundmechanismen ist halt so ein Worker-Placement. Und du hast halt eine Reihe von Aktionskarten, die musst du verdeckt legen. Die werden dann abhängig von so einer Zugreihenfolge ausgelegt und nacheinander abgearbeitet. Und du kriegst halt immer eine stärkere Aktion als die anderen. Die geben und die bedingen sich halt. Also es gibt halt Karten, dann kriegst du mehr, je mehr von einer anderen Art Karten gespielt worden sind. Und du kriegst die Karten im Grunde, also du kannst die zurück auf die Hand nehmen, aber wenn du sie liegen lässt, dann kriegst du halt Siegpunkte dafür und sowas. Also von der Grundprämisse eigentlich ganz cool und auch gar nicht so viel Gehirnschmalz eigentlich. Mhm. Aber es hat trotzdem sich gezogen hinten raus.
Was am Anfang Gehirnschmalz braucht, ist quasi so zu verstehen, Ich habe jetzt, das Brett ist quasi in 5 Teile eingeteilt so. Hier habe ich meine Fechter, die mich, die meine Sachen dann immer noch upgraden so ein bisschen mit, wo ich Ressourcen jede Runde kriege. Dann habe ich meinen Worker-Placement-Teil, wo ich sagen muss, okay, das möchte ich jetzt diese Runde machen. Dann habe ich meinen Militärbereich, wo ich mich dann platzieren muss und dann kommt der Kampf. So, bis man das so alles verstanden hat, wie was zusammenhängt, das braucht dann eine Runde, aber danach ist eigentlich ein fluffiger Ablauf gewesen. Bis zur letzten Runde so, ja.
Genau. Gut. Dann haben wir das irgendwann auch hinter uns gebracht und ihr habt unten schön eine Runde nach der anderen Street Fighter gezockt, ne? Da bin ich jetzt gespannt.
Ich glaube, da Alex und ich sind uns einig, das war eigentlich so meine Überraschung des Wochenendes. Ich habe das irgendwie schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der Axel das mitbringen wollte. Dann ist mir das spontan Sonntagnachmittag eingefallen, dass er das ja gesagt hat, dass wir eigentlich ein Turnier machen. Und er hat es dann tatsächlich dabei gehabt und allein schon diese Minis sind ja einfach das nur genial. Das sind
pre-painted und ziemlich große Miniaturen.
Ja, also die sind schon... Mit was kann man die vergleichen? Mit diesen Actionfiguren, was früher gab hier, so WWF-Actionfiguren, so von der Größe, oder?
Ja, ein bisschen kleiner. Also die haben so einen Durchschnitt. Ich kann es ja mal mit irgendeinem sehr beliebten Spiel vergleichen, Blood Rage zum Beispiel. Also die sind ungefähr, die haben so alle ungefähr so wie der Feuerriese. Ne? Also so muss man sich die vorstellen, so in der großen Ordnung. So wie der Feuerriese sind die ungefähr alle. Und teilweise größer. Und haben halt vor allen Dingen auch noch so Effekte mit drauf, wo du dann so durchsichtige Sachen, also die sehen halt einfach mega aus,
ja,
die Dinger. Und vor allen Dingen fühlst du dich auch, ich habe halt Honda genommen im ersten Match. Und Honda, ich weiß, also ich glaube, jeder, der das gespielt hat, weiß, dass der dicke Typ halt mit seinen Händen diesen Wirbelskill machen kann und dann einfach ganz schnell hauen kann. Und dann hat halt diese Miniatur auch einfach eine Hand und dann ganz viele durchsichtige Hände da drumherum, die diesen Effekt quasi auch, das ist auch sein Meta-Skill, also das ist ja diese Kraft, die man ansammelt, um eine Spezialattacke zu machen. Das ist ja auch dieser Effekt. Und ich habe gekämpft gegen Axel, gegen Dalsim. Und das war aber eine blöde Kombi. Also da hat man auch gemerkt, einen langsamen Charakter gegen einen sehr schnellen Charakter oder der auf sehr große Distanz angreifen kann, kann schief gehen.
Und ist das auch funktioniert.
Ja, genau. Es ist dann auch schief gegangen, allerdings nicht dreimal, sondern wir haben immer gespielt maximal 3 Matches, also so wie bei Street Fighter auch. Ne? Ja. Also wenn einer 2 miteinander gewonnen hat, dann hat er die Runde gewonnen. Und vom Prinzip her hat man halt die Karten auf der Hand, hat das Brett, auf dem man sich bewegen kann. Man kann, bevor man eine Karte spielt, eine kostenlose Bewegung machen, sich 2 Felder weit bewegen und positionieren. Und dann spielt man entweder eine Karte oder zieht eine Karte. Und das Ganze kann man dann 2-mal tun. Wenn man eine Karte spielt, legt man die verdeckt hin. Und dann kann der Gegner sagen, jo, pass auf, ich weiß ganz genau, was du jetzt spielst. Du spielst nämlich die Attackenart
Strike.
Strike, genau. Und wenn das dann stimmt, dann hat er den Angriff quasi geblockt. Wenn das nicht stimmt, dann kann er den Angriff machen. Dann kann der Gegner auch nichts mehr dagegen tun. Und dann greift man eben an. Man hat auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich blocke den Angriff oder versuche den zu blocken und dann würfelt man mit Würfeln. So, und wenn man eine Attacke würfelt, hat man die Attackewürfel und so viele Treffer, wie das Ding dann zeigt, so viele Treffer bekommt der Gegner und der kann dann mit diesem Blockwürfeln dagegen würfeln, wenn er nicht versucht hat, vorherzusagen, welche Attacke gemacht wird. Und dann gibt es noch die richtig fancy Geschichte, die man auch von früher kennt, mit wenn man die Hand so über den Controller drüber gewischt hat, nämlich Kombos.
Oh Gott.
Und dann hast du dann nämlich auf diesen Karten diese 4 Buttons drauf und da musst du halt immer gucken, wenn jetzt links ein gelber Button ist, dann brauchst du eine andere Karte, auf der rechts, auf dem rechten Buttonkreuz auch ein gelber Button ist. Dann kannst du die aneinander legen und dann kannst du mit denen eine Combo zünden.
Und Voraussetzung dann, dafür ist halt, dass der Gegner beim Verteidigen einen Treffer nicht verteidigen konnte.
Genau, dass er mindestens einen Schaden gekriegt hat. Und die Combo-Attacke kann er dann nicht mehr verteidigen. Die kriegt er dann halt voll rein.
Dann gibt's aufs Maul. Ja.
So, ich erinnere mich, ich bin runtergekommen und habe gefragt, wie thematisch ist das denn?
Das ist einfach nur geil. Also es ist Was mich schon mal überrascht hatte, ich meine, ich habe es zwar immer wieder auf Bildern gesehen, dass du ja eigentlich schon ein recht großes Feld hast, auf dem du das spielst. Also es ist ja eher vergleichbar mit einem Schachbrett von der Größe her. Bloß, dass dann halt auf diesem Schachbrett da noch Gegenstände stehen, die du halt auch in deine Kämpfe mit einbeziehen kannst als Deckung oder um Gegner praktisch zu schaden. Mit diesen Prepainted-Figuren, also spätestens nach der zweiten Runde hatte ich die Regeln komplett kapiert und dann bin ich da voll drin gewesen. Dann war das echt, wie wenn du nachher vor der Konsole sitzt und dir da halt einen reinzwirbelst. Also es war schon geil. Wir haben der erste Kampf war Sagat gegen Blanka bei uns. Da habe ich in der ersten Runde noch voll aufs Maul gekriegt, weil ich das mit den Kombos nicht ganz verstanden hatte. Weil ich die Karten immer so gehalten habe, dass ich immer nur ein Feld von den Kombo-Feldern gesehen habe und das zweite nicht. Aber beim zweiten Mal habe ich es dann leider auch verstanden gehabt. Und dann war es schon sehr knapp am Schluss. Hat, glaube ich, jeder nur noch zwei Lebenspunkte oder so gehabt. Also es fühlt sich schon echt an wie Konsolenzocken dann am Schluss. Du bist da aber voll drin.
Im Grunde ist es doch, du ziehst Karten und hast entweder Glück und kriegst die Kombos oder nicht. Oder wie läuft das dann ab?
Ja,
mach gerne, Simon.
Nee, mach du.
Nein, du hast halt schon den Effekt, dass du ja auch zwischendrin Karten ziehen kannst, ne? Dass du guckst und du hast halt verschiedene Angriffsarten. Du hast einen Projektilangriff, der ist dann auf Distanz. Du hast einen Strike-Angriff, du hast einen Special-Angriff, du hast ein Event. Das heißt, du kannst auch so Events machen und kannst sagen, so, ich schmeiße jetzt die Karte ab und meinen nächsten Angriff kannst du zum Beispiel nicht verteidigen. Mhm. Und das Ganze ist insofern schon thematisch, da du natürlich die ganzen Attacken auf den Karten drauf hast. Und vom Prinzip her ist es ja zu vergleichen mit, wenn du das jetzt an der Konsole zockst, weißt du ja auch nicht, welchen Knopf drückt dein Gegner jetzt? Was macht er jetzt für einen Angriff? Macht er Dalsim jetzt einen Feuerball oder macht er die langen Arme oder kommt er ran und kann ich dann rankommen und so? Und vom Prinzip her hast du durch dieses Karten und durch dieses Vorhersagen hast du eben genau das, dass du ja versuchst ja auch bei Street Fighter. Ich meine, ich habe das nie gemacht, ich habe immer alle Knöpfe gewischt, aber die Leute, die es dann vielleicht mit Strategie spielen, da versuchst du ja schon, welche Attacke macht er jetzt und wie kann ich die kontern? Und genau das machst du da eigentlich die ganze Zeit. Du überlegst, kacke, weiß ich jetzt, was der spielt? Der hat gerade einen Schritt ran gemacht, jetzt steht er nah dran. Ja gut, da macht er wahrscheinlich einen Strike. Aber er hat auch ein Projektil, was eine Reichweite von 1 hat. Und vielleicht hat er noch ein Event, das kannst du gar nicht blocken. Und wenn du die Karte abwirfst, ist sie auch bei dir von der Hand weg. Das heißt, okay. Du hast, ne, also dein Handmanagement musst du halt gut überlegen, was du machst. Und du hast halt ganz viele Aktionen, wo du zum Beispiel den Gegner wirfst. Also so Würfe machst und dann musst du halt auch wirklich die Figur über deine Figur nehmen, um das auch richtig zu machen. Weil du kannst zum Beispiel werfen 0. Das heißt, du nimmst die Figur hoch über deine, gehst einen Schritt zur Seite und knallst den auf den Boden. So, das heißt, er steht auf dem Feld, wo du vorher warst und du musst halt ein Feld zur Seite gehen dann. Und so Geschichten. Und kannst ihn in den Baum reinwerfen, dann bekommt er halt nochmal einen Schaden. Und kannst ihn gegen die Mauer werfen, dann kriegt er auch nochmal Schaden.
Manche Aktionen war sowas bei meinem zweiten Kämpfer bei Balrog. Bekommst du einen zusätzlichen Angriffswürfel, wenn dein Gegner am Spielfeldrand steht oder in der Nähe von dem Hindernis. Und das war halt für Nils dann in der zweiten Runde echt fatal. Er hat mit Vega gegen Balrog gespielt und Balrog ist halt so ein typischer Boxer, der will halt den Nahkampf. Mhm. Vega ist eigentlich auch nur im Nahkampf stark, deswegen hatte er halt das Problem, dass er immer kommen musste. Und wir haben auf dem Gartenfeld gespielt, wo halt sehr, sehr viele Hindernisse sind. Und die Hindernisse sind so, dass du eigentlich immer in der Nähe zu einem Hindernis bist. Von daher konnte ich ihn da halt munter vor mir hertreiben und konnte ihm halt immer extra Schaden machen.
Okay.
Er konnte halt eigentlich seine Stärke, die er hatte, gar nicht so richtig ausspielen, weil er halt nah an mich ran musste, was mir dann halt wieder für meine Züge in die Karten gespielt hat.
Ja, und es ist halt wirklich so, dass die Charaktere auch wirklich sehr unterschiedlich sind. Ne? Also wenn du jetzt in Honda gespielt hast, heißt das noch lange, wir haben dann die zweite Runde Ryo gegen Goku, also gegen den Lehrer von Ryo. Also ich habe den Lehrer von Ryo gespielt und Axel Ryo. Und dann hast du halt vorher, habe ich halt Honda gespielt und dann diesen Goku und der spielt sich halt komplett anders. Der ist auf einmal schnell, der kann sich viele Felder bewegen, der hat so Attacken, wo du einfach dem Gegner viele Karten abwerfen lassen kannst und so Geschichten und das, also es ist halt super spannend. Axel hat ja jetzt auch die ganze Erweiterung gehabt, das heißt, ich weiß nicht, hat er am Ende, ich glaube, so um die 20, 25 Charaktere oder noch mehr. Und jeder hat halt sein eigenes Deck. Okay. Das stelle ich mir halt super spannend vor. Und du hast halt diesen Turniermodus halt auch, ne? Wo du dann gibst du noch Pokal dabei, okay, den du dann für das Turnier halt nehmen kannst. Und das ist halt super schnell runtergespielt. Als wir nachher die Regeln drauf hatten, war ein Match, also eine Runde in 20 Minuten durch. Das heißt, wenn du ein Turnier machst, kannst du theoretisch in einer Stunde kannst du die erste Runde komplett gespielt haben, alle Spieler, und dann geht's halt in die nächste Runde, und wenn du dann drei Runden spielst, bist du mit 3 Stunden hast ein Turnier durch.
Okay. Was halt dann auch noch cool ist, du kannst von einem Spieler Solo-Modus, der jetzt anscheinend nicht so spannend ist, bis, ich glaube, zu siebt, wo dann 6 gegen einen Endboss spielen.
Ja, oder Royal Rumble halt, ein Last Man Standing. Alle gegeneinander, wie beim Wrestling. Das stelle ich mir halt auch geil. Das hätten wir nochmal machen können, so mit allen auf einem Spielbrett.
Okay.
Und dann wird sich halt einfach lustig angegriffen. Dann sagst du, ja, ich greife jetzt dich an, und der Nächste sagt, ja, nee, ich greife mal den an jetzt. Und
jeder haut sich auf Mappe.
Genau.
Ja, das hätte ich auf jeden Fall auch gern gespielt, weil ich habe nämlich nicht einfach so Knöpfe auf den Controller gewischt damals. Und mich jetzt dann schon mal gereizt, ob oder zu sehen, wie nah das so am Konsolen, also dieses Feeling da rauskommt. Mhm. Also ich habe auch nie so richtig gut gespielt, aber zumindest so gut, dass wir uns schweißtreibende Kämpfe da geliefert haben und auf jeden Fall über das richtige Timing dann entschieden ist. Und das ist ja, da fällt ja dann da quasi weg. Ich weiß nicht, ob ihr diesen legendären Street Fighter-Moment. Also es gibt, kennt ihr die Evo, das größte Fighting-Game-Turnier der Welt, findet einmal im Jahr in den USA irgendwo statt. Und wann war es? Ich glaube 2004, genau. 2004 gibt es den legendären Moment, wo jemand eigentlich schon tot war, nur noch so einen Pixel Health hatte, und dann macht Chun-Li so einen super Move, und es sind halt 17 Treffer, die da gelandet werden, und er hat 17 Treffer geblockt. Das ist halt Wahnsinn. Das Video können wir mal verlinken. Das ist geil zu sehen, wie so zwei Nerds einfach komplett ausrasten, die ganze Halle durchdreht. Genau, und das geht ja dabei dann, das geht ja so auf jeden Fall nicht, aber es ist ja, sehr nah dran an diesem Hin und Her, und man hat das Gefühl, man feiert so eine Kombo.
Aber so einen ähnlichen Moment hatten wir halt auch. Also Axel und ich hatten es wirklich geschafft, beide auf 1 zu sein. Mhm. Und dann hast du halt genau diesen Nervenkitzel. Was mache ich jetzt? Lege ich eine Karte ab und hoffe, dass ich voraussagen kann, was er für eine Attacke macht? Oder blocke ich in der Hoffnung, dass er keine starke Attacke hat, die maximal 2 Würfel hat? Die kann ich mit 2 Würfeln komplett wegblocken.
Ja.
Oder habe ich noch ein Event auf der Hand, was mir noch irgendwas anderes machen kann? Und da habe ich mich eben für diese Karte entschieden, weil ich gesagt habe, okay, er ist jetzt weggegangen. Er macht auf jeden Fall ein Projektil. Und dann hat er eben so einen Strike mit Reichweite gehabt.
Okay.
So, und das ist dann, war dann echt so dieses Ding, so dieser Aufstehmoment, so nein, hat er nicht. Scheiße.
Okay, cool.
Ja, das klingt ja cool. So Nervenkitzel. Und dann gibt es ja halt auch dieses Bonus-Level, wo du das Auto vermöbelst.
Ne,
wo
dann das Auto kaputt macht.
Das gibt es ja auch, genau. Dann drehst die Plättchen, haben wir nicht gespielt, aber das hatte ich halt vorgesehen, dann drehst die Plättchen halt um.
Achso, okay.
Kleiner Manko, die haben halt vergessen, auf die Meter-Anzeige die 0 zu drücken, also zu drucken. Also du startest mit 0 Meter, das ist ja diese Special-Kraft. Und die gibt es halt nicht. Musst du genau zwischen 1 und 12 dann drehen, und haben sie halt einfach keine 0 drauf gedrückt.
Okay. Ja, und bei dem Auto-Level hatten sie doch auch irgendwie die Karosserie in der verbeulten Version, hat nicht mit der Karosserie in der heilen Version zusammengepasst irgendwie.
Genau, und was halt schon so ein kleiner Wermutstropfen oder ein großer Wermutstropfen ist, dass es halt nie in den Retail kommen wird. Also das haben sie halt auch schon gesagt, weil das auch viel zu teuer wäre. Mhm. Und Mortal Kombat haben sie ja wohl angekündigt gehabt, aber das ist ja bis heute noch nicht. Und ja, also jetzt, wo ich es gezockt habe, das ist so ein Ding, da ärgert man sich wirklich, dass man, ich meine, damals habe ich die Kampagne überhaupt nicht mitgekriegt, sonst wäre ich da auch reingegangen, aber
wahrscheinlich ganz gut, dass du nicht mitbekommen hast.
Also ich muss gucken, dass ich irgendwie mal wieder mit dem Axel zock. Das ist halt.
Ich muss rausfinden, wo Axel wohnt.
Oh, das kann ich, das weiß ich ja jetzt.
Und wo er seine Spiele lagert.
Vielleicht möchte irgendjemand ein Star Wars Imperial Assault fast vollständig tauschen gegen einmal Street Fighter. Dann meldet sich bitte beim Wikinger.
Ja, nee.
Doch nicht,
Ah, nee. Ja, aber doch, vielleicht.
Also ich glaube, also für Street Fighter würde ich mein Imperial Assault vielleicht sogar echt rausgeben.
Ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht.
Morgen kriegst du eine Nachricht von Axel.
Harte Entscheidung.
Ja, können wir ja noch, kann ja mal so ein Raum gestellt werden, mal gucken, was da so für Angebote eintrudeln.
Oder vielleicht hat da irgendwer keine Lust mehr. Hier hätte auf jeden Fall Interesse.
Ja, oder so. Kann ja auch sein. Okay, das waren dann so, dann hat auch der Tag 3 ist langsam zu Ende gegangen. Ne? Es war alles schon sehr traurig und alle waren schon betrübt. Aber wir wollten gerne noch was mit Alemann spielen und haben dann Human Punishment gespielt. Ja. Und das ist im Grunde ein Social Deduction Spiel mit so einem bisschen Twist irgendwie, ne, würde ich sagen. Also hier macht es einfach wieder so ein paar Sachen anders.
Also für den einzelnen Spieler sehr viel Twist, glaube ich.
Ja, das stimmt, ja. Für den einzelnen Spieler sehr viel Twist und so von außen betrachtet auch so ein bisschen was. Magst du das kurz erklären, Patrick? Was ist umreißen, worum es da geht?
Kann ich Setting? Gerne machen, ja. Wir kriegen alle eine Rolle zugeteilt und zwei Gesinnungen. Da wir im Neunspielerspiel waren, teilen wir uns die Gesinnungen immer mit unserem linken und rechten Sitznachbarn. Auf diesen Gesinnungen und unserer Rolle kann eine von, in dem Fall drei, Gesinnungen draufstehen. Entweder man ist ein Mensch, eine Maschine oder ein Gesetzloser. Und auf diesen Gesinnungskarten, die man zusätzlich bekommt zu seiner Charakterkarte, die auch schon eine Gesinnung behält, steht quasi auch nochmal drauf, Mensch, Maschine, Gesetzloser oder eben mal zwei. Und dann gibt es noch so schöne Programme, die man ziehen kann, auf denen auch die Möglichkeit besteht, dass dort eine Gesinnung draufsteht. Und je nachdem, wie die Konstellation an Gesinnungen, die vor einem liegt, ist, bist du entweder ein Mensch, eine Maschine oder ein Gesetzloser und kannst quasi durch bestimmte Events oder Karten, die du ziehst, mitten im Spiel ein völlig anderes Spielziel auf einmal haben. Heißt, als Mensch möchtest du mit allen anderen Menschen alle Maschinen ausgelöscht haben, alle anderen ausgelöscht haben. Als Maschine möchtest du einfach nur alle Menschen losgeworden haben und als Gesetzloser bist du ein Einzelkämpfer und möchtest der letzte verbliebene Mann auf dem Platz sein, quasi. Und dann geht das große wilde Rumraten los. Wer könnte was sein? Also richtig sicher kann man ja sich nie sein, weil es gibt immer eine verdeckte Karte für jemanden in diesem neuen Spielerspiel, falls mal die eigene Rolle aufgedeckt wird. Und dann gibt es halt noch diese Programme, die ja auch immer verdeckt vor einem liegen, wo auch immer eine Gesinnung drunter sein kann. Und bei uns war das so, ich spreche jetzt da aus meiner Sicht alleine, ich bin gesetzlos. Ich ziehe meine erste Programmkarte quasi in der ersten Runde, glaube ich, oder in der zweiten, und ich bin auf einmal eine Maschine. Der nächste spielt sofort ein Event, dass ich mein Programm loswerden muss. Ich bin wieder ein Gesetzloser. In der nächsten Runde, und dann wird geguckt, wer ist alles, durfte jeder gucken, wer zu seinem Team gehört. So wurde ein Event ausgespielt. Alle Gesetzlosen dachten in dem Moment, ich wäre gesetzlos. Ich ziehe das nächste Programm, ich bin wieder was komplett anderes. Kurz vor dem Finale wird mir wieder das geändert und ich bin dann wieder was anderes. Ich wusste gar nicht, wie ich spielen soll. Es änderte sich jede Runde wieder, was ich bin. Das war einfach, aber super lustig. Also, es war sehr, sehr spannend, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt auf seine Seite zu kriegen, um nicht zu sterben. Aber für mich hat es leider dann doch nicht am Ende gereicht. Da waren dann andere, die das ein bisschen besser ausspielen konnten am Platz. Genau. Also im Grunde ist es auch ein Lug- und Betrugsspiel, Social Deduction eben, muss deine Mitspieler so manipulieren, dass sie dich nicht vernichten in diesem Spiel und hoffen, dass du zur richtigen Zeit das Richtige machst. Weil vielleicht hast du in der einen Runde in diesem Spiel deinen Feind angegriffen, in der nächsten Runde ist es auf einmal dein Feind, den du umgebracht hast, dein Freund, den du umgebracht hast. So. Ja, ist sehr, 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 sehr witzig.
Ja, fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Es gab Rage Quits und einen mächtigen Standoff am Ende zwischen Simon und Alex. Das war sehr, sehr cool. Ja, war großartig. Also hat echt richtig, richtig Laune gemacht. Und so viel Social Deduction Spiele habe ich persönlich noch gar nicht gespielt, aber das war auf jeden Fall so von der Gesamterfahrung sehr cool. So ein bisschen wie Bang the Dice Game, das finde ich auch immer sehr lustig.
Was ich das auch Würfelspiel kenne ich gar nicht.
Genau. Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich wie das Kartenspiel. Das spielt sich auch total, also spielt sich ja sehr schnell runter, finde ich. Das hat ein bisschen länger gedauert hier, Human Punishment. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie so unnötige Sachen hinzugefügt hat. Das war es schon sehr, sehr cool. Also auch von dem ersten Vortasten und am ersten Zug, was macht man da großartig? Erstmal ein Programm ziehen. Ja. das war eine sehr gute Idee, das so als Abschlussrunde zu machen.
Mhm. Fand ich auch. Das Schöne ist ja, selbst wenn du raus bist aus dem Spiel, kann es sein, dass du gar nicht raus bist aus dem Spiel.
Genau.
Das hat Simon nochmal genutzt am Ende. Das war richtig crazy.
Nils ja auch.
Nils auch, richtig.
Aber Nils ist zu früh wieder zurückgekommen. Der kam so nach 3/4 vom Spiel wieder zurück. Und ich habe einfach gedacht, ich warte, bis der letzte Mann noch da ist. Und ich hatte dann Glück, dass es mit Alex noch ein Gesetzloser war. Und ich selber habe kurz bevor ich gestorben bin, meine Maschinenkarte abwerfen können. Und war dann auch Gesetzloser. Dann hätten wir uns richtig fett battlen können, aber die Reihenfolge es nicht hergegeben hat.
Aber wärst du die Maschine geblieben, hättest du gewonnen.
Ja. Wäre ich die Maschine geblieben, aber dann hätte ich euch nicht täuschen können.
So dazu haben hat halt der alle Wikinger gedacht. Alle getäuscht und dann am Ende gewonnen.
Richtig. Ja, das war schon cool so.
Ja, es war, also ich bin ja so leidenschaftlicher Werwolf-Spieler, also auf jeder Party, die ich gemacht habe, so Gartenparty oder so, kommt irgendwann immer Werwölfe, muss irgendwann auf den Tisch kommen, ist viel zu lange nicht mehr passiert. Und ich finde halt, Human Punishment braucht man auf jeden Fall die richtige Gruppe für, weil es ja schon deutlich komplexer ist als ein Werwolf. Also das richtet sich schon, finde ich, mehr an Vielspieler. Also mit so einer Familie kann ich so ein Werwolf-Spiel spielen und einmal kurz erklären, hier, du bist der Jäger, du bist die Hexe, du bist die Seherin, du kannst das und jetzt mal alle die Augen zu und dann gibt es einen Spielleiter, der alles macht und alles erklärt. Und bei Human Punishment fand ich aber eben genau diesen Thrill, dass du halt echt guckst, so, okay, super, jetzt bin ich Gesetzloser, hoffentlich bleibe ich das denn auch. Und du kannst dir ja nie zu keinem Zeitpunkt sicher sein, dass das, was du irgendwann mal gesehen hast, und das ist ja das, was bei Werwölfen der Fall ist, dann du hast einmal gesehen, wer was ist und dann weißt du, wer das ist. Du kannst ja niemals sicher sein, dann knallst du den ab und dann warst nachher doch einer von deinen Leuten. So. Und dieser Brainfuck, der da irgendwie abgeht bei dem Spiel, dass man sich die ganze Zeit denkt, verdammt, ist er denn jetzt, er hat da Maschine liegen oder liegt auch Maschine, aber er kann ja nochmal dreimal Mensch darunter liegen haben, dann ist er nachher doch ein Mensch. War wirklich, ja, also die dritte Offenbarung. Neben Street Fighter, Wonderlands War, Human Punishment, mich Fan.
Ja, das war auf jeden Fall cool. Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Ich hoffe, jetzt ist ja der Kickstarter raus zum Brettspiel dazu. The Beginning heißt es im Untertitel. Auch für 4 bis 6 Spieler. Es ist, glaube ich, steht drauf. Ich bin sehr gespannt, wie da das Social Deduction in ein riesiges Brettspiel eingebaut worden ist. Das Regelbuch ist gar nicht mal so klein. Ja, und der Kampagnenmodus interessiert mich auch sehr, der da drin ist. Ist jetzt quasi, wir spielen das Brettspiel durch. Und dann fügen wir die Karten aus dem Grundspiel Social Deduction 2.0 rein, also das, was wir gespielt haben. Und wenn das durchgespielt ist, dann gibt es immer noch keinen finalen Gewinner, weil dann fügen wir noch die Erweiterung Hellgate zu dem Kartenspiel mit rein und hoffen dann, also haben wir 3 Chancen quasi das Spiel zu gewinnen zu immer anderen Bedingungen. Das wird ganz schön wild. Und je nachdem, wer gewonnen hat in der einen Runde, verändert sich das Deck, was eingefügt wird.
Ah, okay. Ja, wir werden bestimmt demnächst noch ein bisschen was zu hören. Ne? Bei dir ist es ja auch angekommen.
Bei mir ist es auch angekommen, ja. Das erste Mal habe ich was mit Metallchips jetzt. Also die Pokerchips, die dabei sind, fühlt sich schon sehr edel an.
Cool. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Ne? Dann war der Abend irgendwie war's vorbei.
King of Tokyo haben wir noch hinten raus.
Ach, genau. Ja. Dann war es schon spät und so richtig große Sachen konnten eigentlich nicht mehr gespielt werden und ihr habt dann vernünftigerweise King of Tokyo gespielt und ich habe mich zu einer Runde Kemet hinreißen lassen. Aber erzählt doch erstmal, wie es bei King of Tokyo war.
Ja, easy runtergespielt, ne? Also ist ja ein super entspanntes Würfelspiel, schön, ich wiederhole mich da gerne, schön auf die Fresse hauen und ja. Das ist ja wirklich...
Eigentlich haben alle die gleichen Chancen.
Ja.
Du musst jetzt wirklich irgendwie eine Taktikleuchte sein oder so. Da hat jeder die gleichen Chancen.
Ja, worauf man Bock hat, gerade mal machen und dann
gucken,
was passiert. So wie bei Dice Throne am zweiten Abend. Schön Absacker gespielt.
Ja, das war gut. Ja, wir haben Kmet gespielt, also Petros, Dennis, Olli und ich, weil die irgendwie unbedingt noch was Größeres spielen wollten. Und ich war echt hin und her gerissen, weil es schon spät war und ich auf gar keinen Fall zu spät ins Bett gehen wollte, weil wir am nächsten Tag ja Auto fahren mussten, längere Zeit. Und ich Kmet auch gar nicht mehr so regelfest war, habe ich dann gesagt, okay, lass mich das kurz prüfen und wir spielen es nur unter der Voraussetzung, keiner denkt nach. Das wird einfach gemacht. Und das ist tatsächlich, hat das super funktioniert. Also die Regeln waren dann relativ schnell auch wieder erklärt. So schwierig sind die nämlich auch gar nicht, die Regeln von Kmet. Der Kampf ist so ein bisschen, muss man sich immer so ein bisschen dran gewöhnen, aber für ein Area Control untypisch. Es geht eigentlich direkt zur Sache. Man kommt nämlich fast überall immer direkt hin von Zug 1 an. Also man kann sich teleportieren über die Karte. Man kann sich immer teleportieren, wenn man sich bewegt und danach noch bewegen. Muss dann halt was dafür bezahlen, aber das geht sofort. Und dadurch wird eigentlich auch im Grunde sofort gekämpft. Man kann sich dann zwischendurch aufpowern. Es liegen ja so Plättchen aus, die man sich dann nach und nach dazu nehmen kann. Man baut so seine Pyramiden auf. Und da das Spiel teilweise permanente Punkte vergibt und teilweise bewegliche Punkte, lassen sich diese Punkte, so verschiebt sich das andauernd, wer wie viele Punkte gerade hat. Also eine Reihe von Punkten gibt es einfach und verliert man auch nicht mehr. Und es gibt vor allen Dingen ganz konkret Punkte fürs Kämpfen. Also wenn man einen Kampf gewinnt, gibt es als Angreifer gewinnt, gibt es einfach einen festen Siegpunkt. Und das sorgt halt dafür, dass die ganze Zeit Action auf dem Brett ist. Genau, und dadurch, dass wir wenig groß nachgedacht haben und das so versucht haben, so locker wie möglich runterzuspielen, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben auch das, es wird eigentlich bis 9 Punkte gespielt und dann wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt, um dann am Ende eine Endrechnung zu machen. Wir haben, als es bei 7 war, dann einfach aufgehört, war dann auch okay für das Erlebnis. Ist bei allen, soweit ich das mitbekommen habe, sehr gut angekommen und ich glaube, Dennis hatte auch gesagt, war so ein bisschen Überraschungshit für ihn. Ja, sieht auch cool aus, eine coole Tischpräsenz. Ich habe die das Ganze bei Kickstarter mit unterstützt, dann sind da Olli und ich sind uns gar nicht, ganz genau weiß ich gar nicht, was nicht dabei ist, wenn man nicht die Kickstarter hat. Ich glaube, es fehlt so ein Tray für diese Upgrade-Plättchen. Da muss man immer so ein bisschen umsortieren dann. Das ist so ein bisschen unpraktisch, aber sonst ist auch die Retail-Variante, glaube ich, recht vollständig und gut bestückt. Ja, das war unser Abschluss. Ja, und dann war es das schon, ne?
Ja, fehlt da eigentlich die in der letzten Folge angekündigte Runde Skat, ne?
Richtig.
Ja, haben wir nicht mehr geschafft.
Wollte ich ja eh nicht
dabei sein. Das haben die ja heimlich gespielt. Während wir geschlafen haben, haben die ja Skat gespielt.
In der Sauna.
Ja. So.
In der Sauna, genau. Mit den wasserfesten Karten. Und Kampf gegen das Spießertum haben wir nicht gespielt, obwohl wir das unbedingt machen wollten, aber es ist dann irgendwie immer eskaliert, ne? Also ich habe insgesamt 10 Spiele gespielt. An dem Wochenende. Wenn man jetzt eigentlich denken würde, ja, das machen andere irgendwie an einem Tag. Dann bin ich an dem ganzen Wochenende, aber eine Gesamtspielzeit von 26 Stunden.
Ist dann ja auch ein bisschen was, ne?
Ja, gut. Twilight Imperium hat halt schon fast die Hälfte davon, ne?
Aber 10 unterschiedliche Spiele, ne? Also 15 Partien, aber 10 unterschiedliche Spiele. Also von daher 15 Spiele eigentlich.
Das ist doch gut. Das ist doch okay. Ja, ich glaube, Kampf gegen das Spießertum war ich am Ende so der Buhmann. Da hatte ich, auf den Humor hatte ich an dem Abend dann keine Lust mehr. Und dann wart ihr alle so freundlich zu sagen, okay, dann spielen wir was anderes. Das war sehr lieb.
Ja. Na, wir müssen einfach beim nächsten Mal sagen, die Spiele, die dieses Mal dabei waren, kommen nächstes Mal nicht mit.
Genau.
Und dann müssen wir, mit kommt der Rest drauf.
Richtig, so machen wir das. Ja, cool. Dann sind wir nach entspannten 2,5 Stunden auch schon durch.
Ganz entspannt.
Würde ich sagen, kommen wir zur Autofrage. Und passend zu einer zu einem Wochenende, wo wir viele Leute waren, ist die Frage, was ist denn unser liebstes Mehrspielerspiel? Mehrspielerspiel nicht im Sinne von nicht Solospiel, sondern sagen wir mit mehr als vier Leuten. Also ab fünf sozusagen. Simon.
Schwierig, also ich habe seit letztes Jahr Weihnachten eigentlich zwei. Früher war es bei uns immer Bluff, das Würfelspiel, wo halt einfach jeder seinen Würfelbecher mit seinen, glaube ich, fünf Würfeln hat, würfelt verdeckt und dann wird halt einfach gewettet, wie viel Fünfer sind im Spiel, wie viel Sterne sind im Spiel, wie viel Einser sind im Spiel. Man treibt sich halt gegenseitig in die Höhe und wenn einer sagt Tassen hoch, dann ist das, muss man halt nachzählen. Aber seit letztem Jahr Weihnachten muss ich sagen, Vampire Queen ist eigentlich auch ein schönes Kartenspiel, wo es halt darum geht, Karten loszuwerden. Und wir haben das letztes Jahr Weihnachten mit meiner Schwester, meinem Schwager, meiner Nichte und meinen Neffen gespielt. Und wir haben halt gespielt immer, wenn von den Kids einer gewonnen hat, dann durfte er ein Geschenk aufmachen. Und die haben halt nicht gewonnen. Die haben den ganzen Abend nicht gewonnen. Ja, nee, war ein witziges Spiel. Und ich weiß gar nicht, was da die maximale Spielerzahl ist. Ich habe es gerade versucht, nebenher zu gucken, aber habe mich dann ablenken lassen.
Vielleicht mag in der Zwischenzeit der Alex uns schon seins verraten.
Ja, also ich klammer jetzt mal Deduktionsspiele aus, weil dann wäre es definitiv nach diesem Wochenende Human Punishment. Aber ich nehme jetzt mal die Spiele, die ich schon häufiger gespielt habe in großen Gruppen. Und da muss ich wirklich sagen, ein Klassiker. Ich glaube, es ist auch Spiel des Jahres von 2000, ohne Furcht und Adel. Das ist auch ein Kartenspiel. Das ist, kann man mit, ich habe es hier im Schrank stehen, ich glaube 7. Ja, mit 7 Leuten maximal spielen, ohne Furcht und Adel, wirklich ein schönes Spiel, schnell runtergespielt, schnell erklärt, schön konfrontativ, kann man sich auch ein bisschen ärgern. Das ist ganz weit oben auf meiner Liste mit den Spielen, die man mit vielen Spielen spielen kann.
Cool, Patrick?
Bei mir ist es von Oink Games, die machen so ganz viele Spiele, die sehr nachhaltig sind, wie heißt das nochmal? Fake Artist Going to New York ist ein kleines Spiel, was man mit unendlich vielen Leuten spielen kann. Der witzige Teil daran ist, dass man so ein Wort vorgegeben hat, was man gerade malen möchte, welches von einer Person sich ausgedacht wurde. Und jede darf tatsächlich nur einen Strich auf ein Blatt machen und alle anderen müssten quasi dann herausfinden, welcher das Wort nicht kennt in dieser Runde. Dafür dürfen die anderen halt nicht das Wort gut malen, aber so gut, dass die anderen erkennen, dass du das Wort kennst. Und der, der das Wort kennt, darf am Ende trotzdem nochmal erraten, welches das Wort ist. Also irgendwie ist es sehr, sehr wahnsinnig, sehr, sehr kurios manchmal, was da so für Bilder rauskommen, was Leute versuchen, um zu verheimlichen, dass sie der Fake-Artist sind und solche Dinge. Es ist sehr witzig.
Ja, cool. Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Ich würde King of Tokyo nehmen, weil das kann man ja auch mit 6 spielen. Das qualifiziert sich dafür. Und dann ist es irgendwie auch ganz cool, weil es dann ja diese zwei Felder in Tokio gibt, Tokio und Tokyo Bay. Genau. Und hatten wir ja auch gerade schon. Lässt sich, ist ganz schnell erklärt. Man kann einfach würfeln. Zur Not kann man sogar die Powerkarten weglassen. Dann ist es nur noch so ein Würfelfest. Das ist sehr konfrontativ, aber ja, irgendwie eine Art modernes Kniffel, wenn man so will. Und total lustig auch mit diesen Figürchen und macht sehr viel Laune, würde ich so einem anderen Spielen dann an der Stelle dann vorziehen. Jo, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Und wir machen das bestimmt nochmal so ein Wochenende. Es kam ja auch schon die Umfrage, ob das in einer etwas größeren Runde gemacht werden sollte, als eine Art Community-Treffen. Das macht ja jetzt jeder, habe ich das Gefühl. Jeder coole Insta-Kanal macht jetzt ein Community-Treffen. Und da wir auch cool sind, machen wir auch eins. Oder so. Schauen wir mal.
Ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Noch mal eine kleine Umfrage.
Genau. Man ging den Wikinger in Blood Rage, mit dem Pony Twilight Imperium.
Mit falschen Regeln Blood Rage natürlich.
Nein, nein, Moment. Mit den Hardcore-Regeln.
Richtig, richtig. Das sind jetzt die Wikinger-Regeln.
Das sind die Wikinger-Hardcore-Regeln.
Ihr dürft dann auch am Royal Rumble-Turnier Street Fighter teilnehmen.
Ja, genau.
Jetzt hast du was gesagt.
Also was. Ja, genau. Schreibt uns mal, was ihr davon haltet, ob ihr dabei werdet oder eher nicht. Und ja, ansonsten bleibt noch zu sagen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame Theory.